Er hat seine Bibelkundeprüfung nicht nur bestanden, sondern ich habe nachgeguckt, er hat sie vorzüglich bestanden. Und das war gar nicht so einfach bei mir. Ich war nämlich sehr anspruchsvoll, das bin ich auch heute noch. Nur um das auch richtig gewichten zu können. Der Brief des Paulus an die Römer ist uns ein besonders lieber Brief, ein sehr wertvoller Brief. Das liegt einerseits an seinem Inhalt, es liegt aber auch an den Umständen, unter denen er entstanden ist. Der Römerbrief ist der einzige Paulusbrief, den der Apostel an eine Gemeinde schreibt, die er selbst nicht gegründet hat. Was hat das für einen Vorteil? Nun, bei allen Briefen, die wir schreiben, nehmen wir Bezug auf gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen. Und wenn ein Fremder in unsere Briefe reinschaut, in seiner Neugierde, mag er manches Spannende entdecken, aber er hat keine Zusammenhänge. Der Paulusbrief an die Römer ist für uns deshalb so verständlich, weil er nichts voraussetzen kann, außer dass die Adressaten Christen sind. Warum schreibt Paulus an eine ihm unbekannte Gemeinde? Nun, er hat große und weitreichende Pläne. Wir befinden uns in der Mitte der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts. Paulus hat schon 2 Jahrzehnte stark missioniert. Und im ganzen Osten des Mittelmeeres, von Palästina bis hin zu dem heutigen Jugoslawien, sind überall schon Gemeinden gegründet worden, die Jesus Christus als den Kyrios, den Herrn, erkannt haben. Da Paulus nun seine Arbeit nicht darin sah, begründete Gemeinden zu stärken, zu vertiefen, aufzubauen, sondern das Evangelium grundlegend zu verkündigen, hatte er es so erachtet, dass im Osten, also in der ganzen Hälfte des Mittelmeeres, seine Aufgabe erfüllt war. Er sah sich als jemand, der das Evangelium quasi wie ein Feuer legte, in dem Wissen, dass dann ein Flächenbrand sich von selbst durch die Gemeinden verbreitet. Und so will er ans andere Ende der Welt. Bitte schön jetzt nicht an China denken oder Australien, das war für das Römische Reich noch nicht im Blick, sondern das andere Ende der Erde ist für einen Juden, der in Jerusalem seine Mitte hat, der Welt. Das andere Ende ist Spanien, am anderen Ende nämlich des damaligen Mittelmeeres. Ihn trieb, wie die frühen Christen, nämlich die Erwartung, dass zuerst das Evangelium allen Völkern verkündet werden muss, bevor Christus als der Menschensohn, als der Richter erscheint, um alles zu vollenden. Nach Spanien also will er, und dies ist für Antiochien oder Korinth als Ausgangsbasis ja viel zu weit. Also sucht er eine Basis, um neue Mitarbeiter, geistliche Unterstützung zu gewinnen. Und wen sollte er anders nehmen als das Herzstück der damaligen Welt, die Hauptstadt Rom, in der es schon Christen gab? Nun könnten wir sagen, wenn wir ein Anliegen haben, dann schreibt die Hausleitung eben an alle alten und vertrauten Gäste des Hauses und dann kann man gleich zur Sache kommen. Mit einem Bibelvers und einem Dank kommt man dann zum Anliegen und jeder weiß ganz genau, aha, hier brennt's wieder und wir sind an die Kasse und ans Gebet gerufen und man kann das gleich einordnen. Das war bei Paulus nicht ganz so einfach, denn er war erstens der Gemeinde nicht bekannt. Und, das ist nicht selten so, wenn Menschen Vollmacht haben, es gab auch böse Gerüchte über ihn, weil er genug Neider und Feinde hatte. Das heißt also, bevor er in Kapitel 15 auf sein eigentliches Anliegen kommt, ich möchte euch gewinnen, dass ihr mich im Gebet und mit Mitarbeitern unterstützt für die Spanien-Mission, muss er sich selbst erst einmal vorstellen. Und diese Selbstvorstellung dauert 15 Kapitel. Und er stellt sich so vor, wie es einem Christen gut ansteht, indem er 15 Kapitel überhaupt nicht von sich spricht, sondern vom Evangelium. Ja, selbst im Briefkopf, wo er seine Titel aufzählt, um deutlich zu machen, er kommt nicht als Privatmann, selbst dort stolpert er über seinen Titel Apostel gleich schon auf den Inhalt seines Apostolats, seine Sendung, nämlich auf das Evangelium von Jesus Christus. 15 Kapitel Selbstvorstellung, was für einen guten Christen 15 Kapitel Christusvorstellung bedeutet. Und diese 15 Kapitel wollen wir heute wenigstens beleuchten. Da wir mit dem Römerbrief zum großen Teil sehr gut vertraut sind, wird das schon Anstoß genug geben, um Altes wachzurufen und Neues zu denken. Wenn wir genau hinschauen, und ich habe eine Gliederung verteilt und möchte gerade zu dem Anlass fragen, ist sie bis hinten angekommen oder ging sie vorher aus? Ja, dann müssen wir wohl noch, aber da muss irgendwo noch hängen. Bei den Studierenden sage ich immer gerne, nicht erst auswendig lernen, sondern nur einen Zettel nehmen und weitergeben. Und dann auswendig lernen. Können wir ein Handzeichen haben, wer noch keins hat? Das waren aber mehr. Wer hat sie aus Versehen irgendwo unter seine Bibel gelegt? Nein, das ist schon das Nächste. Danke.
30.
Ja. Mhm. Ja. Es ist kein Problem. Wir sind heute Morgen nicht davon abhängig. Ich wollte nur, dass Sie das vorliegen haben, damit ich jetzt nicht diktieren muss und Gliederungen und Zahlen angeben muss. Damit würden wir nur Zeit verlieren. Ich sage es ganz kurz. Diejenigen, die es nicht dabei haben, können es nachher nachtragen. Wir haben, wie in allen Briefen, einen Briefkopf mit Absender, Adressat und, was damals üblich ist im Unterschied zu heute, auch einen Gruß am Anfang. Wir setzen den Gruß an den Schluss. In der Antike hat man den Gruß schon an den Anfang gesetzt. Und das ist der Ausgangstext für heute Morgen, wir haben auch das, was wir selber in formalen Schreiben unter Betreff angeben. Das heißt also, das Stichwort, das Thema wird auch im Römerbrief benannt. Und all die, die keine Zettel haben, aber gleichwohl ein neues Testament, werden in Römer 1, 16 und 17 dieses Briefthema Betreff finden. Und da steckt so viel drin, dass die erste Stunde damit uns schon erfüllt wird. Römer 1, 16 und 17, das Briefthema, der Betreff des Briefes. Ich, Paulus, schäme mich des Evangeliums nicht. Warum nicht? Denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden, der glaubt. Oder, um es deutlicher zu machen, wiederhole ich das Ganze mit Hilfe meiner Hand. Das Evangelium ist eine Kraft von Gott zum Heil für jeden, der glaubt. 5 Bestimmungen des Evangeliums, die begründen, warum er sich nicht schämt. Vers 17, denn, jetzt wird noch einmal begründet, warum er sich nicht schämt und warum das Evangelium all das ist, was er gesagt hat. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm, dem Evangelium, offenbart, aus Glauben zum Glauben. Wie er schon geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Ein Zitat vom Propheten Habakuk 2,4. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das klingt so ein bisschen hintenrum. Warum sagt er das so negativ? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich habe ja im Studium auch Rhetorik ein bisschen studieren müssen. Und da gibt es ein schreckliches Wort, das heißt Litotes für diese Figur. Ich habe aber diese seltsame Ausdrucksweise bei den Schwaben schon außerhalb der Universität kennengelernt, als ich nämlich bei meinem Vermieter das erste Mal zum Mittagessen eingeladen war und ich ganz überschwänglich begeistert war, das erste Mal in meinem Leben die warme Soße über dem kalten Kartoffelsalat zu bekommen und dazu auch noch Spätzle, das hat mich als alter Rheinländer umgehauen. Ich war also ganz fasziniert und setzte schon zu meinem rheinisch beredten Kompliment an die Hausfrau an. Und da murmelte oder graunte der Hausvater, es schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt nicht schlecht ist für einen liebenden Schwaben die Steigerung von es schmeckt gut. Ich gebe aber zu, dass nicht jeder Schwabe das weiß. Was Paulus sagen will, ist nicht nur, es ist mein Beruf, also mache ich es auch, sondern ich bekenne das Evangelium von Herzen, ich bekenne es frei, ich bekenne es gerne. Und dass diese Freude am Bekennen nicht einfach nur eine kindliche Freude ist und ihm leicht fällt, wird daran deutlich, dass der Römerbrief wohl der letzte Brief ist, den Paulus in Freiheit schreibt. Das heißt, dieses Bekenntnis des Paulus hat einen großen Lebensernst, ja wir müssen sagen einen Todesernst, für ihn bekommen. Und dennoch, diese Gefahren der Verfolgung kommen nicht anschließend überraschend. In Kapitel 15 spricht er es schon an, die römische Gemeinde möge ihn im Gebet unterstützen. Er hat Angst, dass in Jerusalem, wenn er dorthin geht, Probleme auftauchen. Er weiß darum. Dennoch bekennt er es gerne. Warum? Nun, weil es ein Evangelium, eine gute Nachricht, eine erfreuliche Botschaft ist, die er zu verkündigen hat. Und nun wird dieses gute Nachricht, freudige Botschaft begründet in fünffacher Weise,
Denn
es ist deshalb so erfreulich, weil es eine Kraft ist von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Und es ist deshalb eine so gute Nachricht, weil der Inhalt des Evangeliums Gottes Gerechtigkeit ist. Diese fünf Sachen werden wir nachher noch auseinanderdröseln. Da können wir noch sagen, das klingt ja ganz erfreulich. Aber wieso Gerechtigkeit Gottes als gute Nachricht? Wenn wir von Gerechtigkeit einer Autorität, eines Richters sprechen, und da haben wir gestern Abend, wie ich mit Freude hörte, ja schon eine gute Spur gelegt bekommen. Wenn wir von der Gerechtigkeit eines Richters sprechen, erwarten wir, dass der Richter das Verhalten eines Angeklagten gerecht beurteilt. Was macht einen Richter gerecht? Seine Unbestechlichkeit. Dass er sich weder bestechen lässt, noch aus Verwandtschaft oder Sympathie ungerade Urteile fällt, sondern dass er den Schuldigen schuldig spricht, und dem Unschuldigen zu seinem Recht verhilft. Strafe für den Schuldigen, das bedeutet Gerechtigkeit eines Richters, und Freispruch und Wiedergutmachung für den, dem Unrecht widerfahren ist. Und darin sind wir verbunden mit diesem Rechtsverständnis als deutsche Gesellschaft, mit unserem Recht, mit unserem Strafgesetzbuch und unserer ganzen Rechtsprechung, mit dem alten Römischen Reich, das diese Gerechtigkeit des Richters auf die kurze Formel brachte. Recht bedeutet, dass jeder das bekommt, was ihm angemessen ist und zusteht. Jedem das Seine, suum cuique, haben die alten Lateiner gesagt, und so gilt heute noch die Rechtsprechung. Jedem das Seine bedeutet also, die Gerechtigkeit des Richters erweist sich darin, dass er den Schuldigen überführt. Die Strafe kriegt der Schuldige, wie er es verdient hat. Und umgekehrt, wer zu Unrecht angeklagt ist, wer einen Schaden erlitten hat, erfährt Wiedergutmachung durch diesen Richter. Wenn wir davon sprechen, dass wir selbst uns für gerecht halten oder dass ein anderer gerecht ist, dann haben wir in der Regel so den Gedanken, Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft, die man hat. Ich bin gerecht. Oder als Deutsche haben wir die Redeweise, wenn einer gerecht ist, für sich für gerecht hält. Ich habe in der Sache eine weiße Weste, wie man gerne sagt. Das heißt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. All diese Redeweisen machen deutlich, dass für uns als Deutsche die Gerechtigkeit etwas ist, was mit mir zu tun hat, mit meinem Ich. Ich fühle mich gerecht, ich weiß mich gerecht bei mir selber. In vielfacher Weise hat schon das Alte Testament die Gerechtigkeit anders verstanden und reicher verstanden, als wir es im Deutschen normalerweise tun. Erstes Merkmal. Die Gerechtigkeit ist in der gesamten Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, kein Begriff, der für den Einzelnen gilt, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit erstens ist ein Beziehungsbegriff. Was bedeutet das? Einen Juden kann ich nicht sagen, ich bin an sich gerecht. Wenn der Psalmist sagt, ich bin gerecht, dann kann man sofort zurückfragen, wem gegenüber bist du gerecht? Das heißt, dass das jüdische Denken den Menschen viel mehr in Beziehungen sieht. Ich bin nicht an sich, sondern ich bin in Beziehung. Ein Beziehungsbegriff, was ist das? Das ist vielleicht für manche etwas abstrakt und theoretisch. Nun, im Deutschen haben wir auch Beziehungsbegriffe. Zum Beispiel Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Wenn zwei Freunde oder zwei Freundinnen sich treffen und der eine dem anderen oder die eine der anderen kichernd sagt, ich liebe, ich habe mich verliebt, dann werden die Augen und Ohren groß und der andere oder die andere fragt, in wen? Würde der dann antworten, überhaupt in niemanden, einfach so? Dann würde er sicherlich einen blauen Fleck auf die Rippen kriegen, weil sich dann der andere beschummelt fühlt. Das ist uns im Deutschen klar. Liebe hat immer mit mehreren zu tun. Liebe hat etwas mit dem Wir zu tun. Liebe ist das, was zwischen Zweien ist. Liebe hat man nicht an sich. Und wenn jemand selbst verliebt ist, ist das eine trostlose Sache, der ist sehr einsam. Aber auch das wäre noch eine Form der Beziehung. Dann würde er also praktisch wieder auf sich selbst in den Spiegel schauen, zurückgucken und wäre in sich selbst verliebt. Selbst das ist noch eine Beziehung, freilich die ärmste, die man sich denken kann. Also Liebe ist auch im Deutschen eine Beziehung. Gerechtigkeit ist in der Bibel grundsätzlich immer ein Beziehungsbegriff. Der Mensch ist nie an sich gerecht, sondern immer in einer bestimmten Beziehung. Dies klingt zunächst zu theoretisch, deshalb will ich es noch einmal ergänzen durch einen zweiten Punkt. Gerechtigkeit ist immer eine personale Beziehung. Wir würden dem Judentum gegenüber annehmen, sie würden ihre Gerechtigkeit an der Tora, am Gesetz messen. Denn Israel hat ja den Vorteil, dass das Gesetzbuch nicht extra reingetragen werden muss, sondern sie bei jedem Gottesdienst das ganze Gesetz mit in der Tasche haben, weil ja dort das Glaubensbuch mit dem Buch, das Grundlage für den Staat war und der Rechtsprechung, in einen Deckel eingefasst war. Insofern würden wir sagen, aha, die lernen bestimmt, was Gerechtigkeit ist, am Gesetz. Das Interessante ist, dass die Bibel die Gerechtigkeit an keinem Buch festmacht, sondern immer an Personen. Es geht um eine personale Beziehung. Zunächst um die personale Beziehung zu Gott, aber dann auch die personale Beziehung zum Nächsten und zum Volk. Eine personale Beziehung bedeutet, dass der Mensch nicht an sich existiert. Dies sind ganz moderne Einsichten. Wir kommen aus dem Individualismus von der Aufklärung her und wir leiden in der Neuzeit auch gesellschaftlich darunter, dass wir Identität, dass wir Selbstsein, dass wir Persönlichkeit, Lebensentfaltung immer auf den Einzelnen bezogen definieren. Das ist im Moment für uns als Staat in Deutschland, aber weltweit, nicht nur für uns, global ist das ein großes Problem, dass Menschsein individualistisch bestimmt wird. Das heißt, der Einzelne ist die Mitte der Welt. Anders in den biblischen Traditionen, Alten und Neuen Testaments. Der Mensch ist zur Beziehung geschaffen. Gott schuf Adam und Eva als Ebenbild, als Gegenüber. Das heißt, der Mensch kam gar nicht als abgerundete Sache, die in sich selbst bestehen könnte, auf die Welt, sondern er wurde geschaffen, um gegenüber zu sein. Adam und Eva wurden geschaffen, um gegenseitig gegenüber zu sein. Das heißt, die Bestimmung des Menschen ist nicht, dass er Ich ist. Die Bestimmung des Menschen ist, dass er als Ich in einem Wir sich entfaltet. Das Wir ist die Zielgröße der biblischen Bestimmung. Bitte jetzt nicht so gedacht, wie der Individualismus entstand und wie wir es bis in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs als Missdeutung hatten. Der Einzelne zählt nicht, es zählt nur das Volk. Oder der Einzelne zählt nicht, es zählt nur die kirchliche Gemeinschaft. Eigeninteressen stehen immer den Volksinteressen, den Gemeinschaftsinteressen zurück. Umgekehrt, der Einzelne steht im Mittelpunkt, der Einzelne soll sich entfalten, aber dies tut er in der Gemeinschaft. Das heißt, der Mensch ist nicht geschaffen als isoliertes Ich. Er ist geschaffen, um abgerundet zu sein im Wir, in der Gemeinschaft. Für das Du geschaffen. Und sehr schön können wir am Schöpfungsbericht ja erkennen, wie sehr dies im Positiven gesagt ist und dann auch gleich durch die ersten Taten der ersten Menschen, Adam und Eva, zerstört wurde. Adam und Eva waren nackt geschaffen und schämten sich nicht. Warum? Dass sie eine Hälfte waren und dass sie eine offene Flanke hatten in ihrer Existenz, das hat sie gar nicht gestört im Paradies, denn sie lebten ja im Wir. Das heißt, die Unvollkommenheit und Offenheit des Ich wurde nicht zum Problem, weil sie im Wir ja aufgefangen waren. Solange sie kindlich naiv mit Gott zusammenlebten, merkten sie gar nicht, dass sie Grenzen hatten, denn sie spürten sie ja nicht. Die Grenzen waren ja ergänzt durch Gottes Existenz. Kaum wollten sie selber Gott sein, ihre Gerechtigkeit, ihr Leben außerhalb des Wirs erleben, merkten sie plötzlich, dass sie nackt waren und schämten sich. Und sie haben dann, was als Bild schon skurril genug ist, sich Feigenblätter gemacht, um ihre Blöße zu bedecken. Und als Gott, der Vater, auf den Wegen des Paradieses, man hört richtig den Kies knirschen in der bildlichen Darstellung, durch den Park ging, die Sonne hatte sich gesenkt, es sah sicherlich ähnlich aus wie hier, obwohl es noch vollkommener war, was den seelischen Frieden der Einzelnen betraf. Und da plötzlich schämten sie sich, fürchteten sich und rannten weg und schmissen sich wie bei einer Bundeswehrübung hinter die Büsche und versteckten sich im Laub und hatten die Feigenblätter überall vorgehalten, wo sie sich ertappt fühlten. Wir lachen über die beiden, aber damit lachen wir über uns. Denn die Hälfte aller Heiligkeitsbewegungen und Anstrengungen sind nichts anderes als das, was Adam und Eva machten im Paradies. Feigenblätter, um die eigene Schwachheit zu verleugnen und vor Gott und der Welt und sich selber zu verdecken. Selbst sein und spielen wollen, was nur Gott in unserem Leben sein kann. Selbst die Unzulänglichkeit überdecken und kaschieren nach außen, dass wir angewiesen sind und so von Gott gewollt sind, geschaffen fürs Wir. Heiligkeit bedeutet fürs Alte und Neue Testament nämlich gar nicht, dass jemand abgerückt ist von dem Rest. Heiligkeit bedeutet nicht, dass jemand sich selbst irgendwie verändert, sondern Heiligkeit bedeutet in der Bibel nichts anderes als geweiht sein, offen sein. Es gab im Tempel ja irgendwelche Zangen und Hammer und Pfannen, die heilig waren. Das hat man nicht daran gemerkt, dass sie beim Kochen nebenbei beteten, sondern diese Pfannen und diese Zangen hatten eine besondere Bestimmung. Sie durften nur für Gott verwendet werden. Die Bestimmung macht die Heiligkeit aus. Und diese Bestimmung haben die ersten Menschen gleich am Anfang der Schöpfung verleugnet und wollten sie nicht wahrhaben. Und sie haben sich getrennt vom Wir ins Ich. Wenn wir sagen, dass Gerechtigkeit ein personaler Beziehungsbegriff ist, dann gilt auch, dass natürlich Gerechtigkeit nicht in allen Beziehungen gleich ist. Die Gerechtigkeit Gott gegenüber ist eine absolute. Ihm muss ich immer gehorchen. Ihn brauche ich immer und ununterbrochen. Die Gerechtigkeit einem Fremden gegenüber ist natürlich nicht gleich wie die Gott gegenüber. Gott soll dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Dies war in Israel nicht dem Feind gegenüber oder dem Fremden gegenüber geboten. Dem Fremden gegenüber war Gerechtigkeit, richtige Beziehung, ihn gastfreundlich aufzunehmen, ihn trotz seiner Fremdheit zu tolerieren. Umgekehrt, die Gerechtigkeit in der Ehe war wieder eine andere. Denn wenn ein Jude mit seiner Frau so umging wie mit einem Fremden, dass er sie nur entfernt über die Straße grüßte und sie in Frieden ließ und tolerierte, aber sonst mit ihr nichts zu tun haben wollte, dann war das, was dem Fremden gegenüber als Gerechtigkeit erscheint, natürlich der Frau gegenüber ungerecht. Das bedeutet, dass für Israel Gerechtigkeit nicht immer das Gleiche war, sondern immer zurückgefragt werden muss, von welcher Gerechtigkeit reden wir, welche Beziehung hast du jetzt im Blick? Die Beziehung zu Gott wird beschrieben mit, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und dies macht ein Drittes deutlich. Erstens habe ich gesagt, Gerechtigkeit ist Beziehung. Zweitens, Gerechtigkeit ist personale Beziehung. Wir sind für das Wir geschaffen. Es geht nicht um ein Gesetzbuch, nicht um eine Theorie. Es geht um den Glauben, das Vertrauen zu einer Person. Dritter Punkt, diese Beziehung der Gerechtigkeit zu Gott wird ganzheitlich umfassend verstanden. Sehr schön haben wir immer wieder bis in die Offenbarung hinein die Formel, die Gott für die Beziehung ausgegeben hat. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich habe euch zum Wir geschaffen. Und die Propheten haben Gottes väterliche und mütterliche Liebe zu Israel fast erschütternd rührend beschrieben. All das, Jeremia 3, 19 folgende, habe ich doch für euch Israel nur getan, weil ich wollte, dass ihr mich Vater nennt. Gott will nichts anderes als eine ganzheitliche Beziehung, die nichts auslässt. Und all die unter uns, die einmal richtig in ihrem Leben geliebt haben, die können sich dann auch in Gottes Herz hineindenken und wissen, was er Israel und der Welt gegenüber will. Für jemanden, der liebt, reicht es nicht, dass der andere sagt, ja, das ist in Ordnung, ich werde mich zusammennehmen. Oder es ist in Ordnung, ich werde dir ab und zu ein Geschenk mitbringen. Ich erinnere mich dran, ein Bekannter von mir, er hatte sich seiner Frau gegenüber sehr daneben benommen und war ungerecht ihr gegenüber. Und wie das bei Männern ist, denen fällt es ja schwer, sich zu entschuldigen. Nicht, das ist auch die Sache mit dem Feigenblatt. Beim Entschuldigen muss man die Feigenblätter kurz wegtun. Und deshalb fällt das denen schwer. Und der kam nach Hause und brachte einen großen Blumenstrauß mit, der sonst gar nicht seine Art war. Und die Frau sagte nur trocken, du weißt ja, wo die Vasen stehen, und hat sie nicht beachtet. Und das war gut so. Was die Frau nämlich wollte, war Beziehung. Was der Mann wollte, ein gutes Gewissen wieder kriegen und wollte sich den Fleck von der weißen Weste abmachen. Wenn jemand liebt, dann will er keine andere Antwort als Liebe. Und aller Aktivismus, der Ersatz für Liebe sein soll, kommt nicht in Richtung Liebe, sondern steht der Liebe im Weg. Und insofern hat Gott vermutlich schon manchmal, wenn wir ihm Dinge brachten und abends in der stillen Zeit uns rühmten, was wir alles ihm zuliebe getan haben, hat er vermutlich auch geraunt, du weißt ja, wo die Vasen stehen, nicht? Weil er sagte, ich will eigentlich etwas ganz anderes, als du jetzt mit so viel Anstrengung den ganzen Tag gemacht hast. Nicht? Du wolltest deine Schwachheit verleugnen, du wolltest Eindruck machen bei mir, wenn ich dich aber liebe, will ich etwas anderes, ich will dich. Weder deine Kraft, noch deine Zeit, noch dein Geld. Wenn ich dich selbst will, gibt es keinen Ersatz. Es gibt keinen Ersatz für Liebe. Gerechtigkeit ist Beziehung. Gerechtigkeit ist personale Beziehung. Gerechtigkeit ist ganzheitlich personale Beziehung. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Diese ganzheitliche Art der Zuwendung Gottes ist das Geheimnis gegenüber Israel und den Völkern und gegenüber uns. Dies alles klingt natürlich fantastisch und man fragt sich, was ist denn eigentlich schiefgegangen, dass es anders gekommen ist. Nun, weder Israel noch die Völker haben von dieser Liebe und Gerechtigkeit Gottes etwas wissen wollen. Das heißt nun, wenn Gott als gerechter Richter unser Leben bilanziert, dann muss er feststellen, so sehr er um Israel geworben hat, sie haben diese Gerechtigkeit nicht gelebt. Und so sehr er um die Völker geworben hat, durch Israel und durchs Evangelium, sie interessieren sich nicht für Gottes Werben. Würde Gott jetzt seinerseits als ein gerechter Richter, der er ja ist, dieser Welt begegnen und seinem Volk Israel, könnte er als gerechter Richter doch nur ein Urteil sprechen. Und das wäre dann am letzten Tag schuldig. Du bist deines nicht richtig gelebten Lebens, du bist der Verfehlung deiner Bestimmung nicht, du bist der Verfehlung überführt, du bist deiner Bestimmung nicht gerecht geworden. Nun wehren wir uns und sagen, aber ich war doch so lange in Langensteinbach und ich habe meine Bibel zweimal gelesen und ich wende doch regelmäßig über die 5%-Grenze meiner Absetzbarkeit bei der Steuererklärung. Das alles muss doch auch zählen. Das würde zählen, wenn es in der Gottesbeziehung nur um Geld, um Leistung und Aufmerksamkeit ginge. Wenn aber Gerechtigkeit für Gott bedeutet eine ganzheitliche Beziehung, dann kann Gott, der Schöpfer, mit dem, was wir ihm bieten, so wenig zufrieden sein, wie ein Mann, der total verliebt ist in eine Frau und sie heiraten will und sie nur antwortet, das ist ja schön, dass du mich liebst, dann können wir jetzt hier auseinandergehen, dann wissen wir das ja und wir brauchen es ja nicht mehr wiedersehen, das ist ja jetzt gebongt, das haben wir ja schon mal, dass wir uns lieben. Liebe will Beziehung, Liebe will gelebtes Wir. Und in Anbetracht dessen kriegen wir die beiden Linien nicht zusammen, dass wir sagen, Gott ist ein liebender Gott, der um uns wirbt, und Gott ist ein gerechter Richter. Denn als gerechter Richter kann er nur feststellen, wir haben nicht so geliebt, wie Liebe im vollen Sinne zu verstehen ist. Wie kann sich dann der Paulus darüber freuen, dass das Evangelium von Gottes Gerechtigkeit spricht? Der Widerspruch wird fast unerträglich. Eigentlich müsste er doch sagen, wir müssen uns fürchten am jüngsten Tag. Das Entscheidende ist, dass Gott sehr wohl urteilt und überführt uns. Und es gibt eine Möglichkeit, wie auch ein König oder Präsident einen Schuldigen freisprechen kann. Nicht indem er sagt, du warst gar nicht schuldig, sondern indem er sagen kann, ich begnadige dich. Ich begnadige dich. Und dies ist so revolutionär. Wir haben im Alten Testament, ist bei den Psalmen und Jesaja, glaube ich, gestern schon grundgelegt, sodass sie jetzt nicht erschlagen sind oder mich erschlagen. Ich hoffe, dass Ihnen das noch präsent ist. Das ist deshalb so revolutionär, weil wir auch als Christen Gott als Richter immer als jemanden sehen, der uns beurteilt aufgrund unseres gelebten Lebens. Natürlich sind wir hoch erhaben über Rom und dem Vatikan. Langensteinbach ist ja nicht der Vatikan. Wir wissen natürlich, dass kein Mensch aufgrund seiner Leistung vor Gott bestehen kann. Natürlich brauchen wir Jesus Christus, denn wir können uns für die Vergangenheit ja nicht selbst vergeben. Wir sind aber auch als Christen nicht anders, denn wir haben ein ganz subtiles, als evangelische Christen, ein ganz feinsinniges Modell entwickelt. Wir wehren uns gegen das Judentum. Die meinen ja, man müsste sich beschneiden und das Gesetz halten. Sind wir hoch erhaben. Wir wehren uns auch gegen die katholische Kirche, weil wir meinen, man muss zur Kirche gehören, man braucht die Sakramente und dann muss man am jüngsten Tag aufgrund seiner Liebe, die man gebracht hat, sich selbst den Himmel verdienen. Und wir sind ganz erhaben gegenüber Judentum und römischer Kirche und sagen, da stehen wir drüber, wir reden von der Gnade. Wie reden wir aber von der Gnade? Nun, wir sagen, Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott uns vergibt alle Sünden der Vergangenheit. Jetzt wird die Uhr auf Null gestellt im Augenblick von Bekehrung und Wiedergeburt und es wird neu gezählt. Und wir haben die Vorstellung, dass es jetzt darum geht, dass wir so gerecht leben, dass am jüngsten Tag Gott unser Leben beurteilt und sagt, klar, für deine Vergangenheit ist ja Christus gestorben. Und ab dem Tag der Wiedergeburt ist die Bilanz positiv. Natürlich geben wir zu, auch wir stolpern mal als Christen, aber dafür haben wir ja Abendmahl und Seelsorge und lesen wir Bibel und wir tun dann ein bisschen mehr in der Hoffnung, naja, dann wird es das andere schon wieder ausgleichen. Wenn es so wäre, dass wir als Christen am jüngsten Tag beurteilt würden nach unserem gelebten Leben als Christen, käme keine Frau und kein Mann außer Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes, in den Himmel. Das Geheimnis der Gerechtigkeit Gottes bei Paulus kann man sehr schön, und ich bitte das in aller Ruhe noch einmal zu vergegenwärtigen, an Kapitel 4 deutlich machen. Er nimmt Abraham als Leitfigur eines wahren Glaubens. Abraham nimmt er als Beispiel, um deutlich zu machen, er war einer, der durch Glauben gerechtfertigt wurde. Und dies kann er auch den skeptischen jüdischen Brüdern und Schwestern gegenüber tun, weil ja der erste Mose in allen Bibeln steht, den jüdischen, wie auch den judenchristlichen, wie den heidenchristlichen. In 1. Mose 15, 6 heißt es, Abraham glaubte Gott und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht Abraham war gehorsam und verließ sein Land und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, sondern er glaubte und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Oder am Anfang von Römer 4, man muss tatsächlich schon öfters in einer Schulung wie dieser gewesen sein, um Paulus am Anfang von Römer 4 zu verstehen. Was sagen wir denn, fragt er ganz gnitz, so sagt man im Schwäbischen, was sagen wir denn von Abraham, unserem Vater, dass er erlangt hat? Und auch dies habe ich erst im Schwabenland kennengelernt, dass man als Prediger einen Bibelvers einleiten kann und dann auch die schon etwas eingedöst sind, weil die Stunden ja oft um 14 Uhr beginnen, plötzlich aufwachen im gemeinsamen Zitat der Bibelstelle. Was sagen wir denn von Abraham, was er erlangt hat von Gott? Habe ich Werke gefunden vor dir? Habe ich Gehorsam erwiesen vor dir? Habe ich, ja, sie hält es nicht mehr aus. Die Rhetorik hält sie nicht mehr aus. Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Das heißt, Paulus freut sich wie ein Kind, dass er seinen Gegnern gegenüber deutlich machen kann, selbst Abraham ist nicht so kühn, vor Gott in Richter zu treten und zu sagen, lieber Herr, was vor meinem Auszug passiert ist, ist geschenkt, das gehört zur Gnade. Aber danach, ich war gehorsam, ich werde bald meinen Sohn opfern, ich war großzügig gegenüber meinem Neffen, das alles muss mir doch verrechnet werden. In der Begegnung mit Gott hören wir auf, irgendetwas vorzurechnen. Wenn wir Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit und Liebe sehen, hört alles auf und wir sind überführt. Aber das Überwältigende, was das Evangelium zum Evangelium macht, ist, der Richter wird uns unseres gelebten Lebens überführen und er muss gar keine Bücher aufmachen, das ist bildlich gesprochen, er muss uns auch keine Litaneien vorlesen und nicht die Leviten lesen, den dritten Mose. Das alles erübrigt sich, in Gottes liebende Augen zu schauen, entlarvt jeden Menschen im Bruchteil einer Sekunde. Wir werden uns selbst überführen. Wir werden selbst entlarvt sein. Und dann kommt die Überraschung. Freispruch. Freispruch. Dann werden wir sagen, Herr, das geht zu schnell. Ich bin doch schuldig, das merke ich jetzt erst wie sehr. Ich dachte, ich hätte so innerlich meine Gerechtigkeit im Gleichgewicht und meine kleinen Sünden im Abendmahl ja runtergetrunken und in der Beichte gebeichtet und das muss doch alles weg sein. Und jetzt erst merke ich, wer ich wirklich bin. Und Gott sagt, du bist begnadigt. Und deshalb bist du frei. Nicht, weil wir besser sind als andere Menschen, werden wir am jüngsten Tag den Spruch hören, gerecht. Sondern weil Gott es mit uns so gut meint und uns begnadigt. Auch wir Christen werden unseres gelebten Lebens als unzulänglich überführt werden. Auch unseres Christenlebens. Und jeder, der das anders sieht, hat Gott noch nicht gesehen. Denn im Angesicht Gottes wissen wir überhaupt, was Liebe ist. Und dann hört man auf, sich vor Gott zu rühmen. In Römer 8, ich greife das vor, weil wir bei Römer 8 heute Abend dann einen anderen Aspekt betonen, wird diese Frage ausdrücklich als Abschluss dieser ganzen Lehre von der Gerechtigkeit Gottes noch einmal von Paulus aufgegriffen. Wer will uns verklagen? Jetzt brüllt der fromme Bibelleser sofort, überhaupt keiner, es gibt ja keine Ungerechtigkeit, weil ich schuldlos bin, kann mich keiner verklagen. Das ist nicht die Antwort des Paulus. Tausende könnten uns verklagen. Wir selbst, unser Widersacher und natürlich Gott, könnte uns verklagen. Dass es aber nicht dazu kommt, liegt daran, dass Gott selbst uns freispricht. Und er spricht uns nicht aufgrund von Unschuld frei, sondern trotz unserer Schuld sagt er, du bist begnadigt. Freispruch aufgrund von Begnadigung. Und nun reicht es dem Apostel noch nicht, darin schon alles genug sein zu lassen, sondern es tritt auch noch ein Anwalt auf. Jesus tritt vor den Vater und sagt, ich bin für diesen Menschen auf die Welt gekommen, für diesen Menschen am Kreuz gestorben und für diesen Menschen auferstanden, um nun vor dir zu stehen und für ihn einzutreten. Er hält als Anwalt der Menschen Plädoyer zu ihren Gunsten. Nicht, dass er sagt, er ist gar nicht so schlimm, wie er aussieht. Wir sind noch schlimmer, als wir aussehen und das will was heißen. Nicht? Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern der Anwalt hält sein Plädoyer aufgrund seiner Stellvertretung. Er sagt, ich habe die Konsequenzen ihrer, seiner Schuld selbst getragen. Der Tod, der eigentlich aufgrund des Schuldspruches nun folgen müsste, den habe ich vorweggenommen. Wisst ihr, was das bedeutet? Bei der Gerichtsverhandlung geht es drunter und drüber. Der Richter begnadigt, da fällt ihm der Anwalt ins Wort und sagt, halt, ich muss doch noch mein Plädoyer halten. Und er hält das Plädoyer, Freispruch, aufgrund von Begnadigung. Das wird das Allerschönste werden, wenn wir vor Gott stehen und sich Vater und Sohn ins Wort fallen. Am jüngsten Tag wird sich Gott selbst zuvorkommen. Der liebende Vater begnadigt, der liebende Sohn fällt dem Vater ins Wort und sagt, halt, ich möchte Einspruch erheben gegen die Verurteilung, ich möchte plädieren für Freispruch. Da sind sich Vater und Sohn einig. Das heißt, man kann gar nicht hoch genug von Gottes Gerechtigkeit denken, man kann gar nicht hoch genug davon denken, dass Gott Richter ist. Und zugleich kann man sich auf den Tag des Gerichtes gar nicht hoch genug freuen. Die ersten Christen haben sich auf den Tag des Gerichtes gefreut. Und zwar nicht, weil sie vermessen waren und sich selbst für besser hielten als andere, sondern weil sie wussten, dort wird uns der Freispruch aus Gnaden zukommen. Wenn jetzt hier steht Gerechtigkeit Gottes, und dieser Begriff ja im Alten Testament zuerst in den Psalmen und bei Jesaja 40 folgende auftaucht, dann fragen wir uns von den Übersetzungen her, was genau bedeutet das? Ich will jetzt keinen Grammatikunterricht machen, aber kurz die Möglichkeiten beleuchten. Wenn ich sagen würde, ich habe hier ein Bild Andreas Schäfers, so umständlich ausgedrückt, wie es hier jetzt steht, dann könnte ich ganz verschiedene Dinge unter dem Tisch hervorziehen. Wir sind zu kurz da, sonst hätte ich das jetzt auch gerne plastisch gemacht, aber so müssen Sie etwas abstrahieren. Ein Bild Andreas Schäfers könnte bedeuten, ich habe ein Passfoto von ihm. Dann ist er selbst abgebildet. Dann wäre er praktisch das Subjekt des Bildes, nicht? Also ein Bild Andreas Schäfers würde bedeuten, ein Bild, das ihn zeigt. Ich könnte aber auch auf die Tafel verweisen, wo ein schwungvolles Gemälde aufgemalt ist und könnte sagen, das ist ein echter Schäfer. Und in der Versteigerung für den Neubau würde dann unerschwingliche Beträge für dieses Bild gezahlt, ein Original Schäfer. Dann würde aber der Genitiv dieser Westphal Schäfers etwas anderes bedeuten. Da ist er nicht abgebildet, das kann ein Blumenstrauß sein, wie er hier überall dann zu finden ist in schönen Jahreszeiten. Das ist dann nicht die Abbildung von ihm, sondern er ist derjenige, der es geschaffen hat. Er ist der Kreator, er ist der Schöpfer dieses Bildes. Also ein Bild Andreas Schäfers wäre dann eins, das er geschaffen hat. Und wir könnten auch, falls er irgendwann Geburtstag hat, ich weiß nicht genau wann er es hat, es genügt ja, dass er eine Bibelkundennote kennen, nicht? Aber wenn er Geburtstag hätte, könnte auch eine Mitarbeiterin tuschelnd in die Mitarbeiterstunde kommen und würde ein Riesenbild anschleppen, das man kaum erkennen kann unter dem schönen Papier und würde sagen, das ist Andreas Schäfers Bild. Das heißt dann ein Bild für ihn, schön eingepackt als Geschenk. Die Frage, was bedeutet hier Gerechtigkeit Gottes, ist der Inhalt des Evangeliums. Reden wir von Gottes Gerechtigkeit, die er selber hat? Ist es die Gerechtigkeit, die Gott Israel und den Völkern gegenüber immer aufrechterhalten hat, obwohl Israel es nicht wissen wollte und die Völker? Oder meinen wir eine Gerechtigkeit, die Gott selber schafft, im Sinne des Künstlers, dessen, der ein Bild malt, der etwas hervorbringt? Oder verstehen wir Gerechtigkeit Gottes so, wie die Lutherbibel es uns vertraut macht? Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir Gott vorweisen können. Alles drei ist, um eine lange Debatte kurz zu machen, zutreffend. Gott ist selbst gerecht, denn er ist treu. Er hält sein Versprechen und hat es immer gehalten. Er ist immer beziehungsorientiert. Er lässt sein Volk nicht im Stich und nicht die Welt, seine Schöpfung. Das Zweite, die Gerechtigkeit Gottes, die wir als Beziehung, als wir mit Gott verstanden haben, die kann nur Gott selbst schaffen. Die Gerechtigkeit, die einmal am jüngsten Tag uns das ewige Leben bedeutet, die kann kein Mensch machen, die kann nur Gott machen. Und insofern ist auch das Dritte richtig. Es ist auch die Gerechtigkeit Gottes in dem Sinne, dass es die Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt. Wenn wir nämlich einmal vor Gott stehen, wird keine Gerechtigkeit vor seiner Liebe und Herrlichkeit bestehen, als die eigene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wenn dies alles stimmt, dann können wir uns wenden zu dem, was wir in Vers 16b gelesen haben. Die Gerechtigkeit Gottes ist, und dies wird nun deutlich, und auch hier kommt für Jesaja wieder der eine Begriff zur Geltung, die Gerechtigkeit ist erstens eine Kraft, zweitens von Gott, drittens zum Heil, viertens für jeden und fünftens im Glauben. Gerechtigkeit als Kraft, das ist uns als Deutsche ganz fremd. Gerechtigkeit als Eigenschaft, das ist uns bekannt. Das Leben im Wir ist etwas ganz Dynamisches. In Gottes Gerechtigkeit stehen hat nichts mit Abstraktion zu tun, mit trockenen Gesetzesbuchstaben. Gerechtigkeit ist Beziehung. In Gottes Gerechtigkeit leben bedeutet wie in einem Kraftfeld sein. Da die Lampen gerade brennen, weil die Sonne noch nicht hier reingedreht hat, kann ich sie als Beispiel nehmen. Die Lampen leuchten, weil sie in einem Stromkreis, in einem Kraftfeld sind. Würde ich die Lampe herausdrehen, könnte ich sagen, sie ist zwar ganz, aber sie funktioniert nicht, weil sie nicht leuchtet. Warum? Nun, weil sie nicht angeschlossen ist an die Kraft. Im Glauben leben bedeutet nicht, ein kleiner Gott zu sein. Im Glauben leben bedeutet nicht, im Neuen Testament nachzulesen, wie ist Jesus Christus, also hauruck, jetzt mache ich es auch. Sondern im Glauben leben bedeutet, an das Kraftfeld der Gerechtigkeit Gottes angeschlossen zu sein. Gottes Gerechtigkeit fließt im Glauben in uns hinein und befähigt uns, das zu leben und zu tun, was uns im Wir bestimmt und was wir im Wir leben sollen. Ja, dass Glauben etwas mit Kraft zu tun hat, wissen wir, vor allen Dingen negativ. Uns fehlt nämlich die Kraft. Immer wieder nehmen wir solche Konferenzen, nehmen wir den Wechsel vom 31.12. zum 1.1., nehmen wir unseren Geburtstag, um mit guten Vorsätzen zu sagen, ab jetzt lebe ich meinen Glauben kraftvoll. Und wir pumpen uns auf wie ein Maikäfer im späten April und warten darauf, dass wir endlich abheben und in unserem Leben alles anders wird. Es stimmt, dass Glauben etwas mit Kraft zu tun hat. Es stimmt aber nicht, dass der Glaube uns auf unsere Kraft reduziert. Der Glaube hat etwas mit Gottes Kraft zu tun. Alles, was das Evangelium sagt, ist keine Gebrauchsanweisung für den Menschen, sondern es ist eine Beschreibung des Wirkens und Willens Gottes. Wenn jemand das Evangelium liest und versucht, es zu tun, dann ist es so, als wenn ein Fahrradfahrer sich eine Gebrauchsanweisung für eine starke Maschine, ein Motorrad, nimmt und liest sie und sagt, das werde ich jetzt umsetzen auf meinem Fahrrad. Und wenn dann in der Motorradbeschreibung steht, man soll bei 100 den dritten Gang einlegen und den fünften Gang spätestens bei 180 einlegen, dann wird auch, wenn man runterfährt von Langensteinbach, die Umsetzung im eigenen Leben etwas schwierig für den Fahrradfahrer. Die größte Not am Evangelium entsteht für die Christen, dass sie das Evangelium als Gebrauchsanweisung lesen, als Aufforderung Gottes an den Menschen. Ist es nicht. Das Evangelium beschreibt, was Gott in meinem Leben tun will, was er im Wir mit mir zusammentun will. Das Evangelium ist Beschreibung von Gottes Kraft, nicht von der, die wir selber haben sollten. Aber es ist Beschreibung von Kraft. Und es ist Beschreibung von Heil. Und dies haben wir viele vielleicht zum ersten Mal gestern Abend gehört, dass der Gerechtigkeitsbegriff mit Heil verbunden ist. Gerechtigkeit und Heil wird schon beim Propheten Jesaja miteinander so verbunden, dass beide Begriffe austauschbar werden. Jetzt müssen wir nur Klarheit schaffen. Kann Paulus denn nicht von Gottes Zorn und Gottes Gericht reden? Freilich, das tut er schon einen Vers später im ersten Hauptteil seines Briefes. Aber dann redet er nicht von Gottes Gerechtigkeit, wenn er ihn als Richter beschreibt. Gottes Zorn ist Gottes Nein zur Sünde. Gottes Zorn ist Gottes Ablehnung gegenüber all dem, was unser Leben und das Leben anderer zerstört. Gottes Zorn ist nicht etwa das Gegenteil von Liebe, Wir verwechseln Zorn gerne mit Wut. Nicht? Wenn wir wütend sind, dann haben wir die Liebe kurz mal abgeschaltet wie ein Schalter und es kommt was anderes durch. Gottes Zorn gehört als die Kehrseite zu Gottes Liebe, so wie auch das Einschreiten von Eltern bei streitenden Geschwistern nicht Ausdruck ihrer mangelnden Liebe ist, sondern hoffentlich ihrer Liebe. Nicht, wenn der Dreijährige, weil Konkurrenz auf die Welt kam, mit noch stupsiger Nase, die kleine Schwester am liebsten von der Wickelkommode schmeißen würde, dann ist das Einschreiten der Mutter nicht etwa Mangel an Liebe, sondern ist Ausdruck der Liebe, weil sie natürlich nicht will, dass das eine Kind dem anderen schadet oder gar sein Leben gefährdet. Gottes Zorn ist Gottes Nein zur Sünde des Menschen, also zu all dem, was den Menschen von Gott trennt und ihm schadet. Gottes Gerechtigkeit ist das Ja zur Sünderin und zum Sünder. Gottes Zorn das Nein zur Sünde und Gottes Gerechtigkeit sein Ja. Heil im umfassenden Sinne. Heil bedeutet zunächst das, was auch bei einem Unfall dann die Rettung zu tun hat. Die erste Hilfe, das Versorgen, die Funktion eines Notarztes zu vollbringen. Raus aus der Katastrophe, den Zustand überhaupt erstmal stabilisieren. Heil bedeutet biblisch aber dann auch das Zweite, nämlich einen Heilungsprozess einleiten. Und da sind wir ungeduldig. In der Regel ist es so, wir sind kaum gerettet, da wollen wir schon selbst den Arzt spielen und vor allen Dingen lieben das Krankenschwestern, falls einige von uns im Krankenhaus arbeiten, die können dann Legenden davon erzählen, nicht? Von Patienten, die ungeduldig sind. Am schlimmsten sollen ja Ärzte sein, nicht? Die wollen am liebsten ja bei der OP noch mit operieren. Da muss man immer ein bisschen mehr dazugeben vom Anästhesisten, damit der Mann auch wirklich im Schlaf bleibt. Sonst würde doch der Skalpell oder würde das Brüllen anfangen durch das Tuch durch, nicht? So sind wir als Christen. Wir sind ungeduldig mit uns selbst. Wir kapieren nicht, dass all das, was uns eine Vergangenheit lang geprägt und bestimmt hat, seine Zeit braucht. Gott hat mit uns Geduld. Sein Heil bedeutet Begleitung in einer langen Phase des Genesens. Manche Wunden sind definitiv erst im Himmel verheilt. Andere aber können jetzt schon heilen. Es gibt das Heil als Erfahrung der Gegenwart, aber, und das ist entscheidend, wir müssen Geduld haben. Auch mit uns selbst. Gott hat sie. Dieses Heil ist für jeden. Das hat Paulus doppelt unterstrichen. Damals hat er es unterstrichen, weil es Juden gab, die zweifelten, ob Heiden ohne Beschneidung und Torah, Observanz, also Gesetzesbefolgung, tatsächlich zu Gottes Volk gehören. Heute geht es für uns hier nicht mehr um Beschneidung oder Nichtbeschneidung. Aber wir merken es, und immer wenn Evangelisation gemacht wird und Menschen sich fröhlich bekehren, dass dann andere die Stirn runzeln und sagen, halt, das geht zu schnell. Hat er den Ernst überhaupt schon verstanden? So schnell darf man sich doch nicht bekehren und so schnell darf der nicht Heilsgewissheit haben. Und dann merkt man, dass die Veranstalter schon wieder mieken, schon wieder die Bremse reinwerfen, weil sie sagen, die freuen sich zu früh ihres Heils. Für jeden bedeutet in der Tat, Gottes Liebe und Gerechtigkeit ist völlig voraussetzungslos, absolut voraussetzungslos. Voraussetzungslos lasse ich gerade noch durchgehen. Aber doch nicht bedingungslos. Klar, nicht mehr die Bedingung der Beschneidung. Klar, nicht mehr die Bedingung wie in der katholischen Kirche, dass ich durch meine Nächstenliebe und durch mein Almosen am jüngsten Tag die Waagschalen halbwegs ausgeglichen haben muss. Aber es gibt doch eine Bedingung und das ist der Glaube. Die Antwort ist richtig, wenn ich unter Glauben das Leben im Wir verstehe. Die Antwort ist richtig, wenn ich sage, Glauben ist notwendig, weil es ohne Glauben kein Heil gibt. Es gibt nach dem Neuen Testament kein Heil unabhängig vom Glauben an Jesus Christus. Das ist wahr. Aber wir haben auf der anderen Seite den Glauben so betont, dass er selbst schon wieder zum Gesetz, zur Beschneidung und zur Werksgerechtigkeit wurde. Warum? Weil wir oft so vom Glauben reden, als wäre er etwas, was der Mensch von sich aus tun könnte. Wenn Glauben Beziehung ist, wenn Gerechtigkeit Beziehung ist, dann kann der Mensch genauso wenig alleine glauben, wie ein Mann alleine verheiratet sein kann. Nicht, stellen Sie sich das Beispiel vor, Sie sind glücklich verheiratet oder Ihre Kinder und erleben das und dann kommt irgendein Junggeselle, hartgesotten dazu, guckt sich das an und sagt, das finde ich faszinierend, begeisternd, das fehlt mir doch im Leben, wie macht man das? Und dann sagt der Mann, ja, wie macht man das nicht? Also wir haben ein Doppelbett und wir kochen für zwei, wir decken für zwei, es gibt öfters Blumen, was soll ich denn noch sagen und so weiter. Und der geht brav nach Hause, kauft sich ein Doppelbett, deckt immer für zwei, kocht für zwei, spült für zwei und kommt nach 4 Wochen frustriert zurück und sagt, also irgendwie finde ich das langweilig, ich kann das gar nicht so toll finden mit der Ehe. Ja, ihm fehlt das Entscheidende, ihm fehlt die Beziehung. Wir reden oft so vom Glauben, wie der Junggeselle, der versucht, ohne Frau verheiratet zu sein. Wir reden immer von den Folgerungen des Glaubens, von den Auswirkungen des Glaubens. So wirkt sich Glauben aus. Also jemand, der Gott liebt, liest gespannt den Römerbrief. Also liest einer gespannt den Römerbrief, aber weiß nichts von Beziehung. Ja, das wird ihm langweilig. So spannend ist das nicht. Wir haben längst den Glauben von seinen Äußerungen her bestimmt und nicht mehr von seiner Grundlage her bestimmt. Wenn es stimmt, dass der Glaube die Beziehung selbst ist, die Art und Weise, in der Gott uns jetzt schon Heil zukommen lässt, dann kann man den Glauben gar nicht als eine menschliche Möglichkeit beschreiben. Was sonst? Wie kommt es zum Glauben? Nun, unser Fehler ist, dass wir immer so von Gott reden, dass wir sagen, 9 Schritte kommt uns Gott entgegen in Jesus Christus, da bleibt er stehen. Und nun ruft er uns, dass wir den einen Schritt in unserem Leben selber machen. Das nennen wir Entscheidung. Bei 9 und 1 Schritt mag das noch ganz plausibel klingen. Aber wenn wir das andere Bild nehmen, das uns von Kinderbeinen an vertraut ist, dass wir sagen, es gibt zwischen Gott und uns eine Riesenkluft. Wenn wir eine Kluft von 10 Kilometern haben und Gott baut uns eine Brücke von 9 Kilometern und sagt, also den einen Kilometer wirst du doch noch springen können, dann wird uns deutlich, dass auch dieser Sprung zu viel ist. Und andere reden groß von der Gnade. Ich denke, dass einige hier, wie ich die Tradition des Hauses kenne, das Bild mit 9:1 schon unzulänglich finden. Dann sagen wir, 999 Schritte kommt uns Gott entgegen. Nur dieser winzige eine Schritt ist es, den wir tun müssen. Wissen Sie, was da falsch ist? Sünde haben wir bestimmt als Trennung von Gott. Sünde haben wir bestimmt als Verfehlung des Wirs, als Verfehlung der Gemeinschaft. Wenn es so wäre, dass unser erster Schritt des Glaubens ein Schritt ohne Gott sein müsste, dann würde doch unser Heil mit der Sünde anfangen. Dann würden wir wie Adam und Eva wieder sagen, jetzt tue ich endlich etwas für Gott ohne Gott. Und wo das hingeführt hat, wissen wir doch. Jetzt will ich die Spannung aber nicht bis zum Zerbrechen bringen, weil wir schon so lange gehört haben, sondern das mal auflösen. Es stimmt, dass wir mit Gott einen Schritt gehen sollen. Nicht einen. Hunderte, Tausende, ja Millionen. Aber wir brauchen keinen Schritt ohne ihn zu gehen. Es stimmt, dass wir zum Glauben auffordern und einladen sollen. Es stimmt, dass wir glauben sollen. So sehr eine Ehe aus 2 Personen besteht, so sehr gehört zum Glauben natürlich auch der Mensch. Sonst wäre es ja keine Beziehung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott. Aber das Geheimnis des Glaubens ist, dass wir nichts, aber auch gar nichts unabhängig von Gott mitbringen müssen, um mit ihm zu leben. Der Glaube selbst ist schon Geschenk. Ein Geschenk, das mir unter der Verkündigung Gottes unter der Verkündigung des Evangeliums zugesprochen wird. Gott spricht mich an und ruft mich. Und wenn ich hier und ja und gerne sagen kann, ist das ein Ausdruck dafür, dass Gott mich erreicht hat. Die ersten Christen haben verkündigt in einen Raum hinein von 100 Leuten und 10 kamen am Schluss und haben gesagt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun, damit wir glauben können? Und dann strahlten die Apostel und haben gesagt, hurra, ihr seid erwählt. Und dann haben sie gesagt, wieso, das wussten wir noch gar nicht. Das erkennen wir daran, dass ihr glauben wollt. Das heißt, das Zustandekommen von Glauben ist für die Christen, die zuschauen, ein Indiz dafür, an diesem Menschen hat Gott gewirkt. Warum? Hätte Gott nicht gewirkt, hätte er gar kein Interesse. Der natürliche Mensch sagt grundsätzlich Nein zu Gott. Der natürliche Mensch, seit Adam und Eva, will nichts mit Gott zu tun haben. Es ist deshalb eine gute Nachricht, das Evangelium, weil hier beschrieben wird, was Gott für uns getan hat und was er mit uns tut. Voraussetzungslos und bedingungslos werden wir von Gott und seiner Liebe angesprochen. Und wir werden von dem allmächtigen und allwissenden Richter angesprochen und angestrahlt mit dem Urteil Freispruch aufgrund von Begnadigung. Vielen Dank.